dass du da bist. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Vater, dass du hier bist. Und wir beten, bleibe bei uns, öffne unsere Augen, unsere Ohren, unser Herz, deine Worte zu hören. Und lege du sie für uns aus, in Jesu Namen. Amen. Amen. Guten Morgen. Es ist richtig schön, hier zu sein. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Dörte Renner. Wir sind mit dieser Gemeinde schon eine Weile unterwegs, aber wir sind nicht immer hier. Und deswegen dachte ich, wir wärmen uns ein wenig auf. So morgens soll man ja so Streckübungen machen, ne? Und sich ein bisschen dehnen. Und da dachte ich, das mache ich jetzt mal mit euch, damit ihr hier nicht einfach sitzt, ne? Und zwar, oh, da ist der, okay. Möchte ich euch ein paar Sachen fragen und ihr dürft einfach antworten, okay? Seid ihr bereit? Okay, die erste Frage. Wo arbeitet die Missionarsfamilie Renner? In Südafrika, Westafrika, Nordafrika oder Ostafrika? Wow, ihr seid cool, ihr habt es voll drauf. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wann sind Sie das erste Mal ausgereist? 1955? 1987? 1999? 2007? 99, was bedeutet das? Dieses Jahr, diesen Monat sind wir, wie viele Jahre von euch ausgesandt? Wir haben ein Jubiläum. Stellt euch mal vor. Uh-huh. 20 Jahre sind wir schon alt in Kenia. Okay, dann. Ah, jetzt habe ich es verraten. Okay, die für euch nicht zugehört haben. Wie heißt das Land, in dem Sie arbeiten? Äthiopien? Uganda? Kamerun? Kenia? Okay, super. Nächste Frage. Wie viele Volksgruppen leben in Kenia? 5? 13? Es wird zu still bei euch. 27? 42? Benji, was ist richtig? 42. Yes. 42 Volksgruppen. Aha. Okay. Und wie viele davon nun wieder, von den 42, gelten so als bisher unerreicht, das heißt keine richtige Gemeinde, die sich selber vervielfältigt oder keine Bibeln oder kein Zeugnis in dieser Volksgruppe? Wie viele sind das ungefähr? 27 oder 5 oder 13? Das ist jetzt einfach... Wie macht man das, wenn man so Multiple-Choice-Examen macht, so einfach irgendwas ankreuzen? Welches? 27? Nee, 13 rum. Ja, so 10 bis 13, das weiß man nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall in der 10er-Gegend. Aha, die nächste. Okay, so, jetzt seid ihr dran. Für welche Volksgruppe haben wir als CGV eine Gebetspatenschaft? Für die Pakistani? Nein, sorry, aber wir beten für euch auch. Und dann... Für die Kikuyus? Wo sind die überhaupt? Die sind in Kenia. Für die Kenianer? Die Somalis? Ah, okay. Nur, dass ihr es wisst, es gibt kenianische Somalis. Also die sind da auch ein bisschen mit drin, aber für die Somalis. Okay, und dann das Nächste. Schwierige Frage. Welches Tier lebt auch in Kenia? Der Dachs? Das Reh? Der Pinguin? Oder das Chamäleon? Ha, wir nehmen welches? Chamäleon. Okay, super. Und dann? Was ist das Besondere am Chamäleon? Es kann beide Augen in verschiedene Richtungen drehen. Es hat eine lange, klebrige Zunge. Und es verändert die Farbe je nach Untergrund. Wow, ihr seid echt cool, sogar bei den Tieren. Zu diesem Chamäleon wollte ich euch noch ein bisschen was erzählen, weil dieses Jahr haben wir in Kenia etwas ganz Besonderes gemacht. Wir wurden angefragt, bitteschön, wir wurden angefragt, einen Kurs zu leiten, zwar eine interkulturelle Arbeit für Ärzte. Also eine Uni, eine christliche Uni hat uns gefragt, wir haben da diese 5 Ärzte und die sollen... nicht nur bereit sein, in ihren Volksgruppe zu arbeiten, sondern die sollen auch bereit sein, in alle Enden dieser Erde zu gehen. Und deswegen könnt ihr Renners denen nicht irgendwas erklären, mit denen so einen interkulturellen Kurs machen. Und das war für uns eine richtige Ehre und eine Fortführung. von dem, was wir hier schon mal gemacht haben mit Sprich mit Fremden. Aber jetzt dann in Kenia und noch weiter eine ganze Woche, 5 Tage mit denen. Und das, weil der auch für einen Kenianer oder für einen Afrikaner ist es genauso schwer, irgendwo hinzugehen, was nicht die eigene Kultur ist, was zum Beispiel jetzt für einen Christen, einen afrikanischen Christen in eine muslimische Gegend freiwillig zu gehen, weil der Herr es gesagt hat, ist für die genauso schwer wie für unser eins. Und da waren wir sehr geehrt und haben dann uns vorbereitet, haben dann diese 5 Afrikaner da gehabt, haben gedacht, jetzt mischen wir da noch ein bisschen was dazu, haben noch eine Australierin eingeladen, noch eine Dame aus Moldawien und haben die unterrichtet. Da seht ihr uns als Truppe. Die Australierin schießt gerade das Foto. Also das war unsere Truppe. Und dann haben wir so verschiedene Grundstrukturen erkannt. Nur mal so für euch der Wochenkurs in 2 Minuten. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wenn ihr eine Gemeindeversammlung habt, darf die Jugend, die 18-, 19-Jährigen, dürfen die dem Pastor ihre Meinung sagen? Hier in Deutschland. Tun sie das auch? Das ist undenkbar in Asien. In Korea oder Japan würdest du lieber sterben, als einem Älteren irgendwie jetzt deine Meinung zu blasen. In Kenia haben wir oft Treffen, die recht leise sind. Wenn der Boss da ist, sagen die Untergebenen gar nichts. Da musst du ganz viele Tricks und ganz viele Sticky Notes und Flipchart-Papier und alles Mögliche benutzen, damit die irgendwie mal sagen, was sie denken. Aber aus Respekt macht man das nicht. Oder zum Beispiel die Amerikaner, so Grundstruktur, nicht jetzt jeder Einzelne, aber Grundstruktur, Amerikaner, uns gehört die Welt, die Zukunft gehört uns, wir können alles machen, Hauptsache fleißig sein, dann wird das schon was. Nur reinhauen, man kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Super für uns manchmal die ein bisschen depressiven Deutschen, die immer so tief nachdenken. Da fehlt dann manchmal der Schwung, weil man ein bisschen Schiss hat vor der Zukunft. Aber der Ami sagt, los, was kostet's? Wir können ja doch immer was Neues machen. Oder der Afrikaner nochmal ganz anders. Ich habe gestern mit unseren Mitarbeiter in Garissa telefoniert und ich wünschte, ich hätte euch mitnehmen können in das Telefonat. So eine andere Kultur. Also erstmal, während wir telefonieren, steht er in der Stadt. Die Spatzen pfeifen so laut, dass man ihn fast nicht hört. So viele Spatzen gibt es in Garissa. Und während wir telefonieren, brüllen da die Kühe, weil die Kühe da rumlaufen wie in Indien. Genau so. Und dann fängt er an zu erzählen. Und erzählt von einem Kurs, einen wichtigen Kurs, der für uns sehr wichtig ist, an einer anderen Uni. Und erzählt, wie 2 Mitarbeiter ganz kurzfristig abgesagt haben. Die haben halt haben gesagt, sie würden mitmachen und mitarbeiten. Und kurz vorher, ja, und dann mussten sie nach Nairobi fahren, dann waren sie nicht da. Keine Anklage, kein schlechtes Wort über die, keine Enttäuschung ausgedrückt. Einfach nur erzählt, und der Herr war treu und die Woche war gut und wir hätten, glaube ich, ganz erst mal gesagt, und der hat mich dann verlassen und warum hat er das gemacht und das ist doch eine Sauerei. Und der erzählt so, was alles Gutes passiert ist und auch was nicht so gut war, aber das ist kein Problem, das ist eine Sache, die man erwähnt und dann halt mal drauf guckt. Also, und als wir diese Dinge alle betrachtet haben, haben wir gemerkt, interkulturelle Arbeit hat sehr viel mit dem Chamäleon zu tun. Du musst immer wissen, wie du dich gerade anpassen kannst. Das könnt ihr wahrscheinlich da hinten genau empfinden, wie das so ist. Man muss immer sich anpassen, um näher an den Leuten ranzukommen und gleichzeitig, um nicht immer blöd aufzufallen. Also bist du ständig dran zu gucken, wie das Chamäleon, wo gehöre ich eigentlich hin? Aber ihr wollt jetzt sicher keinen interkulturellen Kurs, sondern eine Predigt. Okay, also müssen wir jetzt mal, möchte ich mit euch einen Vers angucken, der mir in der Weihnachtszeit so aufgefallen ist. Und zwar in Lukas 2, da ist ja die Weihnachtsgeschichte, ne? Und Maria und Josef haben den Säugling Jesus und gehen dann in den Tempel und begegnen 2 alten Leuten. Die eine heißt Hanna und der andere heißt Simeon, genau. Und das, was der Simeon sagt, das hat mich irgendwie so umgehauen oder berührt oder dachte ich, ja, das wird, glaube ich, unser Predigttext, weil es Spaß macht, darüber nachzudenken. Also Simeon ist ein alter, gottesfürchtiger Mann, der Heilige Geist hat ihm gesagt, so heute, du musst in den Tempel, heute wirst du die treffen. Und Simeon geht in den Tempel und trifft diese junge Familie mit dem Säugling Jesus und weiß anscheinend ganz genau, das ist er. Nimmt das Baby in die Hand und sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern und ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Und dann redet er noch ein bisschen und eins merkt er, Maria und Josef gucken recht verdutzt. Die wissen nicht, was sie jetzt damit machen sollen. Also dreht sich Simeon noch mal zu denen, hat Jesus in der Hand und redet noch mal Maria an. Redet sie an und sagt ihr, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Gedanken offenbar werden. Jetzt fragt euch sicher, was ist denn der da hängen geblieben, dass ich an diesem Vers bin. Aber, also der Simeon sagt hier drei Sachen. Jesus wird kommen und Jesus ist da zum Fall und Aufstehen für Israel. Also eine Richtung, warum er kam, was ist seine Aufgabe. Dann redet er noch einen Satz zu Maria, dir wird's wehtun. Und dann wiederum, wozu das Ganze? Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, warum Jesus kam in so einer kurzen Beschreibung. Was steht denn da? Damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und davor, dass Jesus widersprochen wurde. Also Jesus ist wie so ein Filter, rechts oder links. Retter oder Richter, wer mit ihm geht, kennt ihn als Retter. Wer ihn nicht will oder ihm widerspricht oder dagegen ist, für den ist es wie ein Richter. Oder ist es ein Richter? Und dann sagt er aber noch in diesem ganz kurzen, in Englisch Vision Statement, in dieser Vision, das ist es, wozu Jesus kam. Er kam, um die Gedanken des Herzens zu offenbaren, um unser Herz zu offenbaren. Ihr kennt doch sicher die Geschichte in der Bibel, wo die Jünger mit Jesus, die mit Jesus unterwegs sind und immer suchen, so was will jetzt Jesus und ihn genau beobachten und ihn kennen. Und dann haben sie so eine Minute für sich und was fangen sie an? Sie fangen an zu diskutieren, wer von uns ist denn jetzt hier der Größte? Wer darf denn dann mal rechts oder links neben Jesus sitzen? Ne? Und Jesus, der unsere Gedanken kennt, weiß genau, was er jetzt sagen muss. Um den in der Kürze liegt die Würze, genau zu sagen, zu zeigen, was eigentlich in ihnen los ist. Dann nimmt ein Kind und sagt, guck doch mal, so müsst ihr das machen. Mich annehmen, das Reich Gottes annehmen wie ein Kind. Und dann sagt er noch, und der Erste soll der Letzte sein und ein Diener. Also so ganz andersrum. Die denken so, wir diskutieren eher so groß und klein und wer ist hier in der Mitte und so. Und hier ist, nee, mein System ist genau andersrum. Der Erste soll der Letzte sein und ein Diener. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass die Jünger danach erstmal eine Weile still waren. Ne? Also Jesus' Worte stellt so alles auf den Kopf. Alles, was wir denken, fühlen, wo wir so sind. Wenn wir ihn an uns ranlassen und merken, was ist hier eigentlich los? Und wie erlebt ihr denn das so? Wie erlebt ihr, dass Jesus eure Gedanken aufdeckt, was hier drinnen in der Pumpe oder in der Seele oder im Bauch? In Kenia ist die Seele im Bauch. Bei uns ist sie irgendwo im Herzen. Aber irgendwo in uns ist die Seele. Was ist denn da so los? Ich merke, wenn ich so in mich gehe, dass ich immer so auf der Seite der Jünger bin, so alles nicht so auf die Reihe kriege. Ne? Also diese Diskussion von wer ist der Größte, kenne ich, vor allen Dingen, wenn es so innereheliche Auseinandersetzungen sind. Ne? Wer ist denn so der Größere von uns beiden? Oder zum Beispiel, wie der Jüngling dann kommt und sagt, ach, ich mache eigentlich alles schon ganz gut. Jesus, sag mir nur noch, was ich machen muss, noch das letzte bisschen, damit ich in den Himmel komme. Und dann sagt Jesus, naja, einen kleinen Satz, weißt du was, gib doch noch das und das auf und dann kannst du mir folgen oder dann wirst du mit mir gehen. Und dann sagt der Jünger, also dieser junge Mann, erkennt sofort, bumm, Jesus hat ihn genau da getroffen, wo es weh tut, und er entscheidet sich, wegzugehen. Vielleicht ist er ja wann anders mal nochmal wiedergekommen, aber auf jeden Fall in dem Moment, nee, ich will nicht. Und dann überlege ich, was heißt es hier mit dem Widerspruch? Ihm wird widersprochen werden. Und dann denke ich so das Wort Widerspruch. Was könnte man noch sagen als Widerspruch? Vielleicht so Gegenwind oder Hindernisse oder Auseinandersetzung oder Konflikte. Können die mir irgendwie helfen, mein Herz kennenzulernen, was wirklich da drin los ist? Und ich meine ja, in dem, wo es hart wird, wo es weh tut, da merken wir, was so richtig los ist in uns. Ein Freund von uns, ein junger deutscher Arzt, der Christ ist, hat so erzählt, er schreibt seine Doktorarbeit, und seine Doktormutter, mit der kommt er so überhaupt nicht zurecht, ne? Also so richtig ärgert sie ihn ständig. Und er kommt nicht richtig ran an sie, und sie haut nicht hin. Auf jeden Fall, die Beziehung funktioniert nicht richtig gut. Und da sagt er, und das Blödeste an der Sache ist, sie zeigt mir, dass ich nicht heilig bin. Ich habe es nicht drauf, ich kann es nicht, bin kein guter Christ, ich verstehe das alles nicht. Und sie zeigt mir so richtig einen Spiegel. Ich habe es nicht drauf. Und das jetzt als junger Mann, der jetzt junger Arzt ist und eigentlich das machen möchte. Und da kommt so eine Frau daher und dann merkt er, ich kann es auch nicht. Also erstmal, so kann ich da, könnt ihr da irgendwie erkennen, was mit euch los ist in euren Herzen, wenn ihr einen Konflikt habt, wenn der Gegenwind kommt, wenn der Boss schwierig ist, wenn alles nicht so läuft, wie es geht. Merkt man da irgendwie, vielleicht, Jesus sagt, achte den anderen höher als dich selber. In Familiensachen tun wir das? Oder respektiere deine Feinde, liebe deine Feinde, respektiere sie. Mann, oh Mann, das ist ein knackiges Ding, ja? Liebe ich meine Somalis, wenn sie uns wieder rausschmeißen oder auch nicht, weiß ich nicht. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Das sind so Fragen, die Jesus an uns stellen kann durch das, was er sagt und das, was wir denken. Demütige ich mich vor dem Herrn? Eine kleine Geschichte von mir. Ihr wisst ja, als wir von hier wieder zurückgereist sind nach Kenia, wieder ausgereist, wussten wir, dass wir eine neue Sache anfangen wollen und wieder zurück in den Nordosten, in das Gebiet, wo die Somalis leben, alles Moslems, so die Stadt gehört Moslems. Und dementsprechend war so der Schiss, ne? Und ihr kennt sicher die Auseinandersetzung, die man dann so mit Jesus hat. Ja, Herr, das geht doch aber nicht, weil du weißt doch. Und dann redet man und redet, Herr, du weißt doch, warum das nicht funktionieren kann. Und dann bin ich in eine Schweigezeit gegangen, in einem katholischen Zentrum, so für 8 Tage Schweigen. Man hat nur abends mal einen geistlichen Begleiter und eine Andacht. Und dann fing die Diskussion an. Herr, ich will nicht, das war so meine Sache. Herr, ich weiß nicht, ich will nicht, also eigentlich will ich, aber eigentlich will ich nicht, weil ich möchte nicht wieder so demütig sein müssen, so wieder ein Anfang wie damals. Manche von euch wissen ja noch Wajir und so die ersten Jahre, das war sehr schwer. Du musst alles machen, wenn man in eine neue Kultur kommt, machst du das, wie die Leute das so machen, bloß damit du reinkommst in die Kultur. Wenn die den Boden putzen mit einem Mop, dann putzt du mit einem Mop. Wenn sie auf den Knien wischen, dann wischst du auf den Knien und denkst, eigentlich könnte man einen Mop mitbringen. Aber nein, weil wir das hier so machen, wischst du halt mit dem Mop rückwärts, genau wie die Frauen, und schneidest den Kohl so, ohne Brettchen oder mit Brettchen. Also egal wie, du musst halt das machen, wie die das machen, damit die irgendwie erkennen, ach, selbst die weiße Frau ist eine Frau, mit der man reden kann. Ja. Das wollte ich nicht nochmal Fußabtreter sein. Und das tat weh, darüber nachzudenken, dass das jetzt vielleicht alles wieder losgeht in dieser neuen Stadt. Und dann merkte ich, dass dann ging Herr, ich soll meine Feinde lieben, respektieren, ich soll demütig sein. Und dann dieser Vers von Philipper 2 ging mir durch den Kopf. Seid untereinander so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und in mir alles nur, nein, Herr, das habe ich schon mal versucht, das tut weh, das will ich nicht. Aber dann so leise diese Stimme, die auch von dem alten Priester, der abends gepredigt hatte, der hat gesagt, Demut heißt, zu wissen, wer man ist. Und dann habe ich das überall da eingesetzt, wo steht Demut, sei demütig oder göttlich, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Also er nahm Demut an. Also er nahm an, wer er ist. Und da habe ich gedacht, was Jesus alles erlitten hat, aber immer wusste er, wer er wirklich ist. Also innerlich, er wusste, er ist der König von Juda. Und das hat sich auch nicht geändert, auch wenn er durch die Mühle durch musste. Also meine Gedanken waren so, der Mensch und ich, immer diese Demut, und jetzt muss ich da wieder Fußabtreter sein, um dann zu merken, nee, ich muss wieder dahin gucken. Mein Wert, Gott ist für unseren Wert gestorben. Jesus kam, weil wir es wert sind. Und das hat der Heilige Geist in mir aufgedeckt, als ich so mit ihm durchgesprochen habe. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber man redet so, nein Herr, doch Herr, nein Herr, immer hin und her, es kann doch nicht sein. Kann ich meine Feinde lieben? Nein, ich kann sie nicht lieben. Kann ich meine Schwiegermutter lieben? Kann ich meinen Ehepartner höher achten? Kann ich meinen Boss segnen, obwohl er mir das Leben schwer macht? Um dann irgendwann zu einer Bankrotterklärung zu kommen. Nein, Herr, ich kann es nicht. Und das fand ich so schön, was wir eben gesungen haben. Er lässt uns nicht allein. Und dann, was Johannes Justus kommt, um drüber zu predigen. Aber Gott kann. Also ich kann es nicht. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und das ist eine gute, heilsame Erkenntnis. Gott ist Gott. Und ich bin es nicht. Und wenn wir da hinkommen, dann ist die Zusammenarbeit, das Miteinanderlaufen, mit Jesus unterwegs sein, möglich. Und dann bringt er uns in Dinge, die wir wirklich nicht können, aber er es eben in uns wirkt. Und das ist dieser Herrschaftswechsel, das ist für mich Jüngerschaft. Immer dranbleiben. Aber ich habe ja mein Leben schon Jesus gegeben. Ach, ist doch schon alles. Nee, das wird ja jeden Tag wieder abgefragt. Ne? Und nochmal. Und dann gibt es mal wieder ein bisschen Ruhe, dann geht es wieder los. Wieder irgendeine Auseinandersetzung. Wenn man auch unterwegs ist mit ihm, gibt es kleine Kämpfe, große Kämpfe. Das ist Jüngerschaft. Die Auseinandersetzung mit ihm, abgleichen. Was sagt er, was denke ich? Ich kann nicht. Nee, ich nicht. Aber dann kommt Friede, weil wir können es ja nicht. Und Freiheit, weil wir können es immer noch nicht. Ich habe mal eine alte katholische Schwester gefragt, da war ich auf irgendeinem Seminar und hatte noch ein bisschen Zeit und habe mit einer alten Frau geredet, die war 86, die schreibt gerade ihren Professor. Und dann haben wir so geredet und ich habe sie gefragt, sag mal, wer ist eigentlich Jesus für dich? Und dann hat sie gesagt, in Jesus habe ich das Gefühl, nur in Jesus wird man wahrer Mensch. Und das fand ich so kurz zusammengefasst. Irgendwie, ja, das stimmt. Nur in dieser Auseinandersetzung, dass wir da so ehrlich sein dürfen. Und dann kommt er und geht da mit uns um, erklärt uns, was möglich ist oder was er jetzt von uns will. Das stimmt. Und dabei werden wir frei. Auch in Kenia, wir haben ein Team von vielen verschiedenen Menschen, die in Kenia mit einer Partnerorganisation alle Somalis erreichen wollen. Ein paar sind Inder, ein paar aus Bolivien, Sambia. Und die größte Gruppe kam 2010 raus nach Kenia und waren alle so, ja, wir haben einen Ruf und das sind die ersten Missionare von ihren Kirchen, die meisten davon. Bolivianer haben noch keine Missionare gesandt, das sind die ersten. Die Inder noch nicht, das sind die ersten. So, und dann, ja, also wir haben Ruf, jetzt gehen wir los und jetzt erreichen wir die Somalis. Und jetzt interessanterweise in den letzten Jahr kamen sie irgendwie alle so nach und nach mal zu uns und haben gesagt, wir sind mit dem Latein am Ende, wir können nicht, wir wissen keine Antwort mehr. Also wir haben das versucht und das versucht und das versucht. Nach 8 Jahren sitzen sie da und haben wirklich eine Menge versucht und eine Menge gemacht, aber wir fanden es interessant, dass da jetzt so eine Zeit war, wo viele von uns irgendwie so eine Art Bankrotterklärung machen mussten. Und dann konnten wir irgendwie neue Gläser aufsetzen, neu gucken und neue Ideen entwickeln. Und auf einmal finden die Leute jetzt gerade ihre, also die eine Familie sagte so, jetzt nach 8 Jahren wissen wir endlich, wer wir sind und wo wir hingehören und was wir eigentlich machen. Und das war für uns herrlich. So Gott, nachdem jeder gesagt hat, so ich kann nicht mehr, ich gehe nach Hause, bin jetzt depressiv. Und dann hat Gott da wieder zugelegt. Nachdem sie voreinander standen wir da und haben gemerkt, es geht gerade nicht. Na, also Gott baut sein Reich in uns, dieser Herrschaftswechsel, wo man selber sagt, nee und ja und der und dann kommt Jesus und nee, ich bin Gott und du nicht, jetzt lass mich mal. Diesen Herrschaftswechsel, das ist, wenn Gott sein Reich in uns baut. Und ich meine, das kommt durch Gegenwind, durch Druck kommt das raus, was drin ist, das kann man dann rauslegen und dann kann er dran arbeiten. Aber dann hat Simeon ja auch noch gesagt, die ersten Verse waren, ich sehe den Heiland, das Licht der Völker, der Retter der Völker, sagte Simeon. Also während wir so im Kleinen mit Jesus kämpfen und ja, und Jesus für mich und mich allein und du lässt mich nie allein, ist gleichzeitig Gott am Werke auf der ganzen Welt und kümmert sich um die ganze Welt. Jetzt, bevor ihr, könnt ihr mir mal gerade eine zwei Handbewegungen geben. Und die erste Handbewegung, denkt euch mal irgendwas aus, eine Handbewegung, die widerspiegelt, der Herr zeigt mir mein Herz. Das ist jetzt eine komische Aufgabe an euch, aber bitte, denkt mal drüber nach. Eine Handbewegung, die sagt, der Herr zeigt mir mein Herz. Irgendwas. Ja. Calvin macht so, noch irgendwas? So, so. Ute, du machst? Ja. Noch irgendwas? Ja, danke, super. Und die andere, der Herr arbeitet in den Völkern. Welche Armbewegung würde euch da einfallen?
So?
Ja, genau. Da hinten noch ein paar Ideen?
Anton.
Ja, danke. Ihr seid noch da, das ist schön. Also, die Sache ist ja die, wir müssen immer wieder mal unsere Brillen wechseln. Ne? Also, wenn man dann so, Luther hat gesagt, Jesus befreit uns von dem Drang, sich nur um sich selber zu drehen. Und wenn man diesen Drang dann mal aufhört und wegguckt und sieht, was Gott tut, kommt wieder Freude und eine Vogelperspektive rein. Also während ich so meine oder ihr so eure Auseinandersetzung mit Gott und Jesus und seiner Schule habt, arbeitet er. Und während wir, als ich dann eben wieder nachgegeben habe, okay Herr, da ich ja jetzt wieder weiß, was mein Wert ist, ich bin bereit, okay, wir ziehen jetzt dann um, da sind wir dann auch 2017 im April umgezogen nach Garissa, also in die Stadt im Nordosten. Und haben dann gesehen, dass Gott alles vorbereitet hatte. Also er hat uns echt gepampert, so verwöhnt, sozusagen in Watte gepackt. Der Anfang hat er uns toll gestaltet. Also erstens mal haben wir ein Haus gefunden in dieser muslimischen Stadt auf einem Grundstück, was Christen gehört. Und dieses ältere Ehepaar hat schon so viele Leute durchgehen sehen, Missionare und so. Die haben keine Angst vor Weißen oder vor anderen oder vor Missionaren oder so. Auf dem Grundstück sind 7 andere Häuser und davon ein Pastoren-Ehepaar, was aus Nairobi kommt, die haben auch keine Berührungsängste, eine Rechtsanwaltspraxis, also tolle Leute auf unserem Grundstück, junge amerikanische Studentinnen, die da in der Ausbildung sind, für die wurden wir dann Tante und Onkel so ungefähr, ne? Moment, da müsste, hast du mal ein Bild? Genau, so fing unser, wir sind im April umgezogen und haben dann bald eine Geburtstagsparty gemacht. Und das sind alle unsere Nachbarn. Und Thomas sieht so nass aus, weil es in Kenia die Kultur gibt, zur Geburtstagsfeier kriegt derjenige, der Geburtstag hat, Wasser über den Kopf gekippt. Und Wir haben also ein paar Kollegen, da gibt es eine amerikanische Familie, die mit einer Uni in Amerika so ein Ausbildungsprogramm hat. Und hier die Frau, die vorne sitzt, die bastelt dann immer gern, die Mama. Also wir arbeiten mit Kenianern zusammen, Amerikanern. Und jeder guckt so, hey, wir machen gerade das, wollt ihr mitkommen? Oder wir machen gerade das, wollt ihr mitkommen? Und freuen uns daran, was Gott da vorbereitet hat. Dann, als wir im April eingezogen sind, hatte eine Organisation und ein Besucher im März davor eine Gebetsgruppe für Somalis initiiert, dass man da anfängt, zusammen zu beten. Also kenianische Missionare treffen sich, um für Somalis zu beten. Und da sind wir dann im April dazugekommen. Und das ist für uns so, wie eure Hauskreise. So, man ruft sich an und hey, wir gehen jetzt in dieses Dorf und wollen dann Unterricht machen. Oder wir wollen in jenes Dorf die Christen dort besuchen. Kommt ihr mit? Ja, wir kommen mit. Nee, wir haben keine Zeit, ruf mal den an. Oder wir kriegen den Gast, hast du mal eine Luftmatratze? Laut solche Sachen läuft mit diesem Gebetskreis. Das ist ein kleiner Teil davon. Die meisten, die ihr bei der Geburtstagsparty gesehen habt, sind in diesem Kreis. Also, und das sind alles Leute, wir freuen uns aneinander an der gemeinsamen Vision in Garissa. Also diese Einsamkeit, mit der ich vorher gekämpft habe, Herr, ich will nicht, da hat er, ja, reg du dich mal ab, ich bin schon dran. Und dann, das ist ein Bild von einer Somali-Hochzeit. Da waren wir eingeladen und die Hochzeiten laufen da getrennt, die Männer morgens, die Frauen abends. Und eine Somali-Frau hat gesagt, das Kleid, was du hast, das ist nicht gut, das bist nicht du, ich leih dir eins. Und dann hat diese Designerin mir das Kleid ausgeliehen. Und das freut mich halt einfach. Da war jetzt dann so eine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, obwohl wir noch gar nicht lang da waren. Thomas hat die Leute im Flugzeug kennengelernt und dann waren wir auf einmal in der Hochzeit. Also so Geschenke auf dem Weg, ne? Und dann, das sind Chinesen, denn die sind halt auch da, die chinesische Untergrundkirche. Habt ihr schon mal Missionare nach China ausgesandt? Ja, als Gemeinde? Nur mal, um euch das zu sagen, die chinesische Untergrundkirche sendet jetzt die ersten Missionare. 2011 kam der Heilige Geist, hat mit ihnen über Mission geredet und diese Leute kommen jetzt, wissen nichts, wissen kein Englisch, wissen kein Kiswahili, wissen nicht, wie man mit einem Fremden redet, weil in China einen Nicht-Chinesen zu treffen ist sehr unwahrscheinlich, also haben sie keine Ahnung, wie man jetzt mit einem Fremden mal spricht. Aber die haben sich darauf eingelassen und kommen und werden jetzt von uns allen, von Kenianern, Amerikanern und Deutschen sozusagen im Laufen ausgebildet. Ne? Und dann, was noch ganz neu war, und das ist auch immer ein Gebetsanliegen an euch, eine Freundin von uns, eine Somali-Christin, ist mit ihrem Mann von Nairobi mit ihren 5 Kindern nach Garissa mitten rein ins Bienennest gezogen, um wieder zu Hause zu sein, um wieder mit ihrer Familie zu verbinden und vielleicht zu denen das Evangelium ihnen zu geben. Und wir mögen die sehr gerne, wir mögen die Kinder, wir merken halt irgendwie, ist unsere Aufgabe da jetzt wohl oft auch so eben, Mama und Papa sind da, ne? Also einfach nur mit denen da zu sein. Und gerade für die Somali-Christin, die Sophia und Joseph, wenn ihr für die beten könnt und dass wir vielleicht auch für die Kinder echte Großeltern sein können. So baut Gott sein Königreich im Kleinen und im Großen. Er durchleuchtet uns und oft durch Gegenwind, bringt unsere Gedanken und was so richtig los ist im Herzen, das nicht so Schöne, bringt er raus und zeigt es. Und ich meine, das lohnt sich. Und ich lade euch ein, das da mitzugehen in der Jüngerschaft mit Jesus. Jetzt sind wir 20 Jahre miteinander unterwegs. Und es ist so schön, euch zu sehen, wie jeder von euch weiterging im Herrn und Geschichten erlebt hat in der Familie. Kummer und Sorgen, aber eben, ihr seid da. Wir sind da, wir leben noch. In Kenia reicht schon, wenn man noch lebt. und wir leben noch und singen und freuen uns, auch im Kummer manchmal, aber eben Gott bringt auch unseren Dreck raus und das sollten wir ihm auch zugestehen, dass er was Neues reinbringen kann. Denn der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahrt unsere Sinne und Herzen in Christus Jesus. Amen.